Jojo. Ja, wir setzen die Predigtreihe über das Markus-Evangelium fort. Ich nehme an, ihr erinnert euch noch an das letzte Mal, ne? Das ist erst 4 Monate her. Okay, also ich hätte es auch nicht mehr gewusst. Nein, Quatsch. Der letzte Abschnitt, den wir behandelt haben, haben wir gerade in der Schriftlesung gehört und mal was Grundsätzliches zu dem, was wir hier eigentlich machen. Weshalb machen wir so eine Predigtreihe? Weil es Zusammenhänge aufzeigt, weil es uns hilft, den roten Faden im Markus-Evangelium zu finden und weil, ich hoffe, dass ihr das so erlebt, die Geschichten, die wir sonst oft einzeln nur betrachten, nochmal ganz anders auch zum Leuchten bringt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, eine einzelne Folge einer langen Serie euch anzugucken, und zwar eine Folge mittendrin. Macht das Spaß? Nur sehr begrenzt. Also ich gucke gern Science Fiction und eine Serie heißt Deep Space Nine, muss man nicht kennen. Und da war ungefähr Folge 100 und meine Frau setzte sich mal dabei und hat mich unfassbar genervt. Warum macht ihr denn das? Wer ist denn das? Warum ist er denn sauer auf den? Warum ist denn die Frau jetzt plötzlich da und so? Und ich habe irgendwann gesagt, das hat keinen Sinn. Ich kann ja nicht 100 Folgen zusammenfassen. Sie ist dann auch frustriert gegangen. Es geht einfach nicht. Und so geht es uns manchmal, wenn wir so einzelne Abschnitte aus einem Evangelium rauspicken oder aus einem Brief. Uns fehlt das, was vorher ist, und wir bekommen auch nicht mit, was nachher ist. Deswegen machen wir diese Predigtreihe, damit ich nochmal ganz neu und anders Jesus mit Markus sehen lernen. Das ist ja die große Überschrift. Mit Markus Jesus besser verstehen und besser sehen. Und dann gibt es auch Abschnitte, die sind auf den ersten Augenblick, ja, ich sag mal ruhig, langweilig. Und den Abschnitt, den wir heute uns anschauen, da hätte ich nie eine Predigt drüber gehalten, wenn das jetzt nicht zufällig dran gewesen wäre. Aber ich hoffe, ich kann euch begeistern für das, was hier steht, weil es uns hilft, nochmal besser zu verstehen, was wir bis jetzt gelesen haben, und weil es uns vor allen Dingen hilft, auch das zu verstehen, was nächstes Mal dran ist. Und deswegen lade ich euch ein, dass ihr euch wirklich auch drauf einlasst. Und wenn es nicht klingelt, dann klingelt es nicht, dann ist es schon mal ein Anlaufen und Warmlaufen für nächste Woche. Vielleicht klingelt es nächste Woche dann doppelt. Zum Reinkommen. Wir sind im Markus-Evangelium an einem entscheidenden Punkt angekommen. Das, was wir als Schriftlesung gehört haben, ist Teil eines Abschnitts im Markus-Evangelium, wo Markus Streitgespräche gesammelt hat. Streitgespräche zwischen den führenden Männern in Israel und Jesus. Zum Beispiel hatten sie gestritten um die Auslegung des alttestamentlichen Sabbatgebotes, und das, was wir eben gehört haben, war ein Teil davon, dass Jesus sehr deutlich gemacht hat: Am Sabbat werde ich mir nicht verbieten lassen zu heilen. Egal, was ihr sagt, das ist am Sabbat erlaubt. Sie hatten vorher gestritten mit Jesus wegen seiner Anmaßung, Sünden vergeben zu können. Das war die Geschichte mit dem Gichtbrüchigen, wo dieser Mann vor Jesus liegt und Jesus ihm zusagt: Dir sind deine Sünden vergeben. Sie hatten sich mit ihm gestritten wegen seines Umgangs mit Zöllnern und anderen Sündern. Wir würden heute sagen mit Gesocks. Also, wo ich herkomme, sagt man Gesocks. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck auch. Sie hatten mit Jesus gestritten, weil seine Jünger nicht fasteten und Jesus das dann auch noch unterstützt hat. Und wir haben Schritt für Schritt gesehen in den Kapiteln, die wir bis jetzt gelesen haben, wie das Verhältnis zwischen Jesus und den religiösen Führern sich verändert hat. Zuerst waren sie wie alle neugierig auf diesen Jesus. Sie gingen nach Galiläa, um ihn einfach mal zu hören. Dann waren sie verwundert. Dieser Mensch predigte nicht nur, sondern er heilte Menschen und er trieb Dämonen aus. Dann waren sie empört, dass er sich angemaßt hat, Sünden zu vergeben. Dann waren sie entsetzt, dass er sich über ihre Sabbatregeln hinweggesetzt hat. Und schließlich der negative Höhepunkt, ihr habt es vielleicht von der Lesung noch im Ohr, Kapitel 3, Vers 6, da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Nochmal zur Einordnung: Das Markus-Evangelium hat 16 Kapitel, wir sind in Kapitel 3, Vers 6. Das heißt, schon ziemlich zu Beginn des Dienstes von Jesus, wir können das nur schätzen, vielleicht ein Dreivierteljahr, vielleicht ein Jahr, war es klar, die Fronten waren so verhärtet, dass es eigentlich kein Zueinander mehr geben konnte. Was hat Jesus daraufhin getan? Zieht sich mit seinen Jüngern an den See Genezareth zurück, das lese ich uns gleich vor. aber nicht um sich dort auszuruhen oder einen Klausurtag mit den Jüngern zu veranstalten, sondern dieser Rückzug an den See Genezareth war die einzige Möglichkeit zum öffentlichen Wirken, die Jesus damals noch blieb. In die Synagogen konnte er nicht mehr seit dieser Nummer mit der Heilung. In den Städten konnte er sich auch nicht mehr einfach so auf den Marktplatz stellen, das war inzwischen zu gefährlich geworden. Und so wich Jesus an den See Genezareth aus, nicht um da zu chillen oder Picknick zu machen, sondern der See Genezareth hat flache Ufer an vielen Stellen, da konnten bis zu 20.000 Menschen sich versammeln, um Jesus zuhören. Der See Genezareth hatte den zweiten großen Vorteil, er grenzte an zwei Uferseiten ans Ausland. Das heißt, Jesus konnte sehr schnell mit einem Boot sich der jüdischen Gerichtsbarkeit entziehen. Und wenn sich die Menschen dort versammelten, bildeten sie so ein Schutzschild um ihn. Das heißt, man konnte ihn nicht heimlich verhaften. Damit war diese Jesus-Sache vielleicht schon erledigt, dachten seine Gegner. Soll er sich da mal in die Wüste zurückziehen und irgendwann läuft sich das tot. Aber es ist etwas ganz anderes passiert. Und damit zum Text, Markus 3, die Verse 7 bis 12. Markus schreibt, Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm nach. Auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumäa, aus dem Gebiet jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Scharen von Menschen zu ihm, als sie hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge nicht erdrückt werde. Denn er heilte viele, sodass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von den unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Er aber gebot ihnen, dass sie ihn nicht bekannt machen sollten. Überschrift nicht aufzuhalten und wir gehen einfach am Text entlang. Zunächst nochmal der Vers 7 und der Vers 8. Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm nach. Auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumäa, aus dem Gebiet jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Scharen von Menschen zu ihm, als sie hörten, was er tat. Das nennt man einen Sammelbericht. Sammelbericht heißt, hier hat Markus einfach mal so einen Überblick gegeben über das, was Jesus so typischerweise tat. Die Evangelisten schildern uns auch immer wieder einzelne Tage im Leben von Jesus, sogar einzelne Stunden und manchmal fassen sie das nochmal so in einem Bild zusammen. Was war typisch? Erstaunlich war, nach wie vor, obwohl Jesus geächtet war, strömten Menschen weiter zu ihm. Aus seiner Heimat Galiläa sowieso. Aber was neu war, und deswegen betont Markus das hier nochmal, auch Menschen aus Judäa und Jerusalem kamen inzwischen und Leute aus dem benachbarten Ausland. Jesus selbst ist nie weltmissionarisch tätig geworden, das wisst ihr. Er hat in Israel gewirkt, so ganz wenige Berichte gibt es, wo er auch im Ausland unterwegs war, aber er sah sich gesandt zunächst mal zum Haus, zum Volk Israel. Und trotzdem leuchtet hier auf, dass das Evangelium natürlich auch für andere Menschen gilt, für alle Menschen gilt. Es leuchtet auch ganz zu Beginn der Weihnachtsgeschichte auf, nämlich als die drei Magier aus dem Osten kommen, die ja nun definitiv keine Juden waren. Gott führt sie durch den Stern zu Jesus, um schon deutlich zu machen, ja, es beginnt in Israel, aber es sind alle gemeint. So wie Jesus dann am Kreuz auch für alle Menschen sterben wird. Und wie gut für uns. Ich blicke mich mal um, ihr seid alle irgendwie so Nachfahren der Germanen. Du auch, ne? Ja, schon über Afrika wieder zurück hier nach Germanien. Und wie gut, dass Jesus für alle gestorben ist, nicht nur für Leute aus dem Volk Israel, sondern eben auch für uns Germanen. Wir würden nicht mehr auf den Bäumen sitzen, aber vielleicht weiterhin die germanischen Götter verehren, wenn das nicht so gewesen wäre. Guck nicht so skeptisch, du auch. Also, ohne die Weltmission wären wir alle heillos. Jesus ist also räumlich im Abseits am See, aber nicht, was seine Mission angeht. Markus betont, es kamen Scharen von Menschen und er macht damit deutlich, das geht weiter. Deswegen nochmal die Überschrift, das Ding ist nicht aufzuhalten. Weder durch den Tötungsbeschluss, noch dadurch, dass Jesus zwar nicht offiziell Predigtverbot hat, aber so von der Praxis her schon. Jesus geht an den See und Menschen strömen zu ihm. Hier müssen wir aber vom Alten Testament her noch einen tieferen Blick werfen. Hier beginnt nämlich eine Erfüllung einer alttestamentlichen Verheißung. Und zwar folgender. Im Alten Testament wird an einigen Stellen vorausgesagt, dass am Ende der Zeit, wenn der Messias da sein wird, alle Völker nach Israel strömen, alle Völker zum Zion kommen. Und sie kommen zum Zion, weil sie erkannt haben, da ist der wahre Gott. Und sie kommen zum Zion, um diesen wahren Gott anzubeten. Und das beginnt hier mit einer entscheidenden Veränderung. Die Völker kamen damals nicht, wie zu erwarten wäre, zum Tempel, zum Zion nach Jerusalem, sondern sie zogen in die Einsamkeit zum schon verworfenen Sohn Gottes. Dort, fernab des religiösen Betriebs, sammelte sich das neue Gottesvolk aus Juden und Heiden. Und zwar unter dem Vorzeichen des Kreuzes. Das wussten die natürlich noch nicht. Die wussten natürlich damals noch nicht, dass Jesus sterben würde, aber Jesus hat es schon gewusst. Und sie gehen zu einem, der schon geächtet ist. Sie gehen zu einem, der schon offiziell unter dem Tötungsbeschluss stand. Und das war gar nicht so ohne, wenn man sich diesem Jesus nach wie vor anschloss oder auch nur hinging, um ihn predigen zu hören. Das hat konkrete Bedeutung auch für uns. Wir sind als Gemeinde von Jesus die Herausgerufenen. Vielleicht wisst ihr das noch, habe ich ja schon mal drüber gepredigt. Das griechische Wort heißt Ekklesia und das sind diejenigen, die herausgerufen worden sind. Das haben wir eben ganz konkret erlebt. Wir haben eben drei Leute herausgerufen. Sarah und Marco und Sebastian. Wo haben wir sie hingerufen? Man kann das noch wissen, es ist noch nicht so lange her. Nach vorne. Also sie wurden herausgerufen nach vorne. Ganz unspektakulär. Aber das veranschaulicht das. Darum geht's. Gemeinde sind die, die herausgerufen wurden. Woher wurden sie gerufen? Woraus? Aus der Welt wurden sie herausgerufen. Und wohin? In die Nachfolge von Jesus. Aber noch mehr. Herausgerufen aus einem alten Leben hin zu einem neuen Leben. Herausgerufen aus der Bequemlichkeit in die Nachfolge von Jesus. Und es lohnt sich, wenn du dich zu Jesus rufen lässt. Einfach ein paar Dinge, die du weißt, aber das nochmal so ein bisschen einrastet. Du hast, wenn du Christ bist, Christin bist, Frieden mit Gott. Du hast Vergebung deiner Schuld. Du bekommst ein sinnerfülltes Leben. Du bekommst die Gemeinde als Familie Gottes. Du bekommst den Heiligen Geist. Du hast Hoffnung über den Tod hinaus. Jesus gibt dir unfassbar viele Verheißungen, zum Beispiel, dass er dein Gebet hören wird. Also, was Gutes, halte das zunächst mal fest. Und dann hat das aber auch seinen Preis. Du bist Nachfolger des von Menschen verworfenen Jesus. Im Hebräerbrief ermutigt der Verfasser seine Leser, dran zu bleiben an Jesus, aber er lässt sie auch nicht darüber im Ungewissen, was das bedeutet. In Hebräer 13, Vers 13 steht: Lasst uns also zu ihm, gemeint ist Jesus, vor das Lager hinausziehen, das ist der Ort, wo er gekreuzigt wurde, und seine Schmach tragen. Das haben wir euch übrigens bei der Gemeindeaufnahme vorher nicht gesagt, ne? Dass es auch darum geht, aber ihr habt das, denke ich, gewusst. Das gehört mit dazu. Vielleicht erlebt ihr das in eurem Umfeld auch schon so. Also niemand von euch wird, denke ich, physisch verfolgt, aber so ein bisschen mitleidig lächelt man vielleicht dann doch. Ich habe das in meiner eigenen Familie erlebt, also nicht in der eigenen Familie, sondern bei meinem Schwager, bei meiner Schwester. Da ging es darum, lass mich überlegen, wie es war. Genau, wir waren essen und dann haben wir die Rechnung bezahlt und dann sind wir zu Hause gewesen und dann hat mein Schwager gesehen, dass er zu wenig bezahlt hat. Schlicht und ergreifend, irgendwas, was jemand gegessen hatte, war nicht auf der Rechnung. So, und dann ist mein Schwager, haben sie drüber geredet in der Familie, ja, dann fahre ich dahin, bezahle das. Und meine Nichte, die ja keine Christin ist, hat sich gar nicht mehr eingeregt, wie dumm man sein kann. Sei doch froh, hast doch Geld gespart und so, und ist doch ganz typisch und wusste ja gleich, dass ihr das macht und so. Und mein Schwager ist dann hingefahren, hat das bezahlt. Also, keine Verfolgung. Die verstehen sich weiterhin gut, aber einfach Unverständnis, wie man das denn machen kann. Und das ist für meinen Schwager wichtig, zu sagen, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich gehöre zu Jesus, ich mache das nicht. Und der wäre auch dahin gefahren für 50 Cent. Und das ist auch gut so. Also, keine Verfolgung, aber vielleicht doch Schmach, weil du als Christ anders lebst, weil du andere Maßstäbe hast, weil du vielleicht manchmal auch der Dumme bist, weil du dich an Jesus hältst. Das wird hier zwischen den Zeilen deutlich. Die Menschen ziehen nicht nur zu Jesus, um sein Wort zu hören, sondern sie ziehen auch zu einem, der verachtet wird. Der große Andrang, das schildert Markus dann weiter, hat dann auch gewisse Probleme. Lies die Verse 9 und 10. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge nicht erdrückt werde. Denn er heilte viele, sodass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Die Anziehungskraft von Jesus waren also zunächst mal seine Heilungen. Markus schildert das nicht negativ. Markus schreibt nicht, und die kamen ja nur, weil sie geheilt werden wollten. Dafür war Jesus auch gekommen, Menschen zu heilen und gesund zu machen. Und das ist eine völlig normale Reaktion. Stellt euch vor, in Kassel gäbe es einen Arzt, der alle Krankheiten heilen kann. Habt ihr? Also ich fahre morgen früh. Wer fährt mit? Ja, logisch. Du auch, ne? Klar. Klar machen wir das. Es ist doch völlig normal. Das ist doch völlig verständlich. Wenn ich krank bin und jemand bietet mir an, ich mache dich gesund, ja, dann gehe ich dahin. Und Jesus hat nicht eingeteilt. Die einen kommen, weil sie das Evangelium hören wollen. Die anderen kommen, weil sie gesund werden wollen. Das einen sind die Guten. Das andere sind die Schlechten. Das gehörte zu seinem Dienst einfach mit dazu. Aber, und das haben wir auch schon gesehen, wichtiger war Jesus die Verkündigung des Evangeliums. Wir lesen in Kapitel 4, da kommen wir noch hin, dass Jesus dieses Boot dann auch dazu benutzte, um predigen zu können. Damit er ein bisschen weg war, damit die Leute ihn verstehen konnten. Hier steht nicht, dass er gepredigt hat, aber wir lesen, glaube ich, in den Text nichts hinein, wenn wir auch hier davon ausgehen, dass Jesus nicht nur in dieses Boot stieg, damit ihn nicht jeder mehr antatschte, berührte, sondern damit er auch die Gelegenheit hatte, das Evangelium zu verkündigen. Nochmal, Jesus hat gern geheilt, doch als Zeichen für die Heilung der Beziehung zu Gott. Er sagte so, ich lese es immer gern nach der Lutherbibel, weil es sich so gut einprägt, Matthäus 16, Vers 26 sagt Jesus: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ich übersetze es mal. Wenn du gesund wärst, also so richtig, also so wirklich richtig, ne? Gesund. Und dann hättest du keine Geldsorgen und du hättest eine super Familie und du bist mit all deinen Nachbarn, lebst du im Frieden und du bist beruflich erfolgreich und wirst auch noch 150. Aber du hast keinen Frieden mit Gott, dann sind das 150 sehr schöne Jahre auf dieser Erde. Im Vergleich zur Ewigkeit nichts. Und darum geht's, dass Jesus gern geheilt hat. Er hat Dämonen ausgetrieben, aber es war ihm vor allen Dingen wichtig, Menschen einzuladen zum ewigen Leben. Und das muss auch der Maßstab sein für das, was wir als Gemeinde machen. Es ist gut, dass wir Pakete zum Leben machen. Es ist gut, dass wir das mit der Kleiderkammer machen. Es ist gut, wenn wir uns im Dorf engagieren, wenn ihr euch im Dorf engagiert. Das ist alles gut und das ist alles richtig. Ausrufezeichen. Das ist auch ein Wert an sich. Das darf nicht Mittel zum Zweck sein. Ein Kollege hat mir jetzt erzählt, die haben in der Stadt gefragt, den Bürgermeister, was braucht die Stadt? Das ist ja nicht geheim halten, es war Bad Wildungen, also Andreas Petka ist in Bad Wildungen zum Bürgermeister und hat gefragt, was braucht die Stadt? Und dann hat der Bürgermeister gesagt, also wir haben hier einen eklatanten Mangel an Spielplätzen und vor allen Dingen im Winter haben wir keinen Ort, wo Leute hingehen können. Dann hat die Gemeinde gesagt, ja gut, dann machen wir mal so einen Winterspielplatz. Ne? Winterspielplatz heißt Hüpfburg ins Gemeindehaus und Rutschbahn und all so, ne? Und laden die Leute ein. Das hat erstmal nicht so funktioniert und dann sind doch ein paar Leute gekommen. Und dann war praktisch am nächsten Sonntag die Frage in der Gemeinde, ja, wo sind die denn alle? Warum machen wir das denn, wenn keiner zum Gottesdienst kommt? Ja, warum machen wir das? Weil wir gerne Leuten eine Möglichkeit geben wollen, mit ihren Kindern im Winter einen Ort zum Spielen zu haben. Deswegen machen wir das. Damit sie uns als Gemeinde kennenlernen, auch schön. Vielleicht lernen sie uns kennen und denken, Mensch, die sind ja immer so fröhlich, die Christen, vielleicht gehe ich mal in den Gottesdienst, auch schön, aber wir machen es. Also, warum machen wir die Kleiderkammer? Damit die Leute was zum Anziehen haben. Und hoffentlich erleben sie freundliche Menschen in der Gemeinde und hoffentlich erleben sie, dass wir als Christen oder diejenigen, die es machen, Olga, Nadja, die anderen, was ausstrahlen. Das wäre schön, da können wir auch für beten. Aber das hat auch einen Wert an sich. Wenn keiner von diesen Flüchtlingen zum Glauben kommt, hat das trotzdem einen Wert an sich gehabt. Wir haben Menschen Kleidung gegeben. Wir haben Menschen Pakete zum Leben geschickt. All das hat einen Wert an sich. Aber das darf niemals wichtiger werden als die Verkündigung des Evangeliums. Wenn christliche Gemeinden nur noch dafür stehen, dass sie Kleiderkammern betreiben und Pakete zum Leben packen, dann läuft was entscheidend falsch. Nochmal, nicht Mittel zum Zweck, aber die Verkündigung des Evangeliums muss gleichberechtigt daneben stehen, beziehungsweise das muss das Wichtige sein und bleiben. Am Schluss schildert Markus nochmals die Macht von Jesus über die bösen Geister. Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Er aber gebot ihnen, dass sie ihn nicht bekannt machen sollten. Da habe ich schon mal drüber gepredigt, deswegen nur ganz kurz nochmal. Markus betont nochmal, Jesus ist und bleibt der Herr, auch über die bösen Geister. Es gibt hier kein Kampfgeschehen, sondern Jesus hat Autorität, hat Vollmacht. Die Dämonen, sie sehen ihn und sie wissen sofort, sie haben verloren und sie weichen. Denn sie wissen genau, wer dieser Jesus ist, nämlich der Sohn Gottes. Aber auf das Zeugnis von Dämonen kann Jesus gut verzichten. Deswegen verbietet er ihnen, das dann auch bekannt zu machen. Nicht aufzuhalten, so die Überschrift, das galt für Jesus und seine Mission, für die Ausbreitung des Evangeliums in Wort und Tat. Und damit beginnt Markus seinen nächsten Hauptteil in seinem Evangelium. Und dieser nächste Hauptteil schildert dann, das wird nächstes Mal dann auch Thema sein, die Scheidung zwischen dem Volk und zwischen den Jüngern. Da trennt sich was. Da geht was auseinander. Die einen bleiben ganz nah bei Jesus und die anderen werden sich nach und nach distanzieren. Und trotzdem ist Jesus und das Evangelium nicht aufzuhalten. Und das gilt für die gute Nachricht von Jesus bis heute. Ich erinnere nochmal die, die in der Jahresgemeindestunde waren, an Römer 1, Vers 16. Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Und das gilt, dieses Wort hat Kraft. Dieses Wort hat Kraft, Menschen selig zu machen. Deswegen nochmals, es ist gut, wenn wir diakonisch tätig sind, aber was die Menschen vor allen Dingen brauchen, ist dieses Evangelium als die Kraft, die sie retten kann. Nicht aufzuhalten, daran gibt Jesus uns dann noch Anteil, wenn wir uns an ihn halten. Auch das dann nächstes Mal. Lasst uns beten und soweit es geht, bitte im Stehen. Herr, wir danken dir dafür, dass du dich damals nicht hast aufhalten lassen, nicht vom Widerstand der Pharisäer, nicht von der Lebensgefahr, in der du dich dann begeben hast, sondern dass du deinen Dienst treu weiter ausgeführt hast, bis zum Tod, dann auch am Kreuz. Und wir haben gesehen in diesem Abschnitt, dass es so ein kleines Stück Weltmission begonnen hat, dass Menschen aus dem Ausland gekommen sind, sie wurden geheilt, sie haben das Evangelium gehört. Und danke, dass du dich nicht aufhalten hast lassen, über die Jahrtausende dein Evangelium in dieser Welt weiter zu verbreiten. Und so ist es auch in unser Land gekommen. So ist es zu uns gekommen und wir danken dir dafür, dass es uns erreicht und dass es uns berührt hat. Amen. Wir singen.